wirst auch du erben. Mal schauen, oder? Je nachdem. Stell dir vor, eines Tages bekommst du einen Brief von einem Notar mit der Mitteilung, die Erbenermittler haben dich gesucht. Du bist der einzige Nachkomme von einem unbekannten Onkel, der verstorben ist. Du hast geerbt. Wie würdest du reagieren? Würdest du das Erbe annehmen oder ausschlagen? Du hast keine Ahnung, was du geerbt hast, oder? Was würdest du tun?
Mit Freude annehmen.
Wie?
Mit Freude würde ich annehmen.
Mit Freude annehmen, ja, okay. Es ist so, erben heißt nicht automatisch reich werden, oder? Man kann ein Geldsegen erben oder ein Schuldenberg. Deshalb muss man sich gut überlegen, nimmt man das Erbe an oder nicht? Wenn es um Erben geht, kann man auch leer ausgehen. Die anderen erben und ich nicht. Auch Jesus spricht vom Erben. Er sagt, wenn er wiederkommt, dann wird er das Erbe des Vaters im Himmel austeilen. Und er sagt, die einen werden erben und die anderen werden leer ausgehen. Und er spricht darüber, weil er von ganzem Herzen wünscht, dass auch wir erben können. Das ist sein Wunsch. Deshalb beschreibt er auch das Erbe, deshalb spricht er darüber, weil er will, dass auch wir teilhaben an diesem unglaublichen Erbe. Er will verhindern, dass es am Schluss, wenn es ums Erben geht, böse Überraschungen für dich gibt. Deshalb schreibt er in Matthäus Evangelium 25, Vers 31 folgendes. Wenn aber der Sohn des Menschen, das ist Jesus, in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden. Die Heidenvölker sind all die Nationen, die nicht jüdisch sind. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken. Dann wird der König, das ist Jesus, denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist seit Grundlegung der Welt. Erbt das Reich, das euch bereitet ist seit Grundlegung der Welt. Das erste Mal ist Jesus gekommen als Retter. Er ist gekommen, um uns zu retten. Er ist gekommen, um die Möglichkeit zu schaffen, dass wir Teil der Familie Gottes werden. Und als Teil der Familie sind wir auch Erben. Wenn wir Kinder des Vaters geworden sind, dann sind wir auch Erben. Und das zweite Mal kommt Jesus nicht mehr als Retter, sondern er kommt als Richter. Und hier heißt es, alle Menschen, alle Nationen werden sich versammeln vor dem Richterstuhl von Jesus. Und er wird alle Nationen richten. Wir werden uns vor ihm verantworten müssen für unser Leben. Und er wird uns nicht richten nach unserem Wissen, nach unseren Absichten, sondern nach unseren Taten, heißt es in der Bibel. Und Jesus gebraucht hier ein spezielles Bild, das Bild des Hirten und der Schafen und der Böcke. Und es geht ihm nicht darum, dass er sagt, ja, du bist ein Schaf und du bist ein Bock. Nein, überhaupt nicht. Sondern er will damit nur sagen, hey, am Schluss wird es eine Trennung geben. Damals in Israel war es üblich, dass Schafe und Ziegen und Böcke zusammenweideten und am Abend hat man sie getrennt. Oder beim Scheren hat man Schafe von den Ziegen getrennt. Also ist noch keine Wertung. Also, und so sagt Jesus, es wird eine Trennung geben am Ende, wenn er wiederkommt. die einen rechts, die einen links. Und zu denen zu seiner Rechten wird Jesus sagen: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist, seit der Grundlegung der Welt. Stell dir mal vor, er sagt, erbt das Reich. Und es ist ein Reich, das schon seit der Grundlegung der Welt bereitsteht. Hast du dir schon mal überlegt, was das bedeuten könnte? So ein Reich zu erben? Gibt es etwas Kostbares? Gibt es etwas Größeres? Es ist nicht aufzuwiegen, es ist nicht zu vergleichen mit all den Erben dieser Welt. Stell dir das mal vor. Und wie oft lesen wir das und denken, ja, erbt das Reich und so, ja. Eigentlich müssen wir überwältigt sein. Eigentlich müssen wir... Was sagt Jesus hier genau? Ich soll das Reich erben, das Himmelreich Gottes. Ich bin gemeint. Wir müssen eigentlich so überwältigt sein von dieser Nachricht, dass wir alles daran setzen, dieses Reich zu erben. Sagen, egal was ich in dieser Welt noch erben werde, egal was passiert, ich setze alles darauf, dass ich dabei sein darf, wenn es um dieses Erbe geht. Sind wir uns dessen bewusst? Wie stellst du dir dieses Reich vor? Jesus beschreibt dieses Reich, ein unglaubliches Reich, ein Leben in Gottes Gegenwart. Wir werden immer bei ihm sein. Kein Schmerz, kein Leiden, keine Krankheit mehr. Wir werden mit ihm herrschen, mit ihm regieren. Und ich glaube, wir freuen uns zu wenig auf das Reich, weil wir uns dessen viel zu wenig bewusst sind, was wir eigentlich erben, oder? Wenn du nicht weißt, was du erbst, denkst du, ja, mal schauen, hoffentlich kein Schuldenberg. Aber je mehr du dich damit befasst, je mehr du das Testament studierst, oder? Wir haben das Neue Testament und in diesem Testament steht geschrieben, was du erben wirst, wenn du ein Erbe bist, oder? Und je mehr du dich damit befasst, desto mehr kommst du ins Staunen und sagst, wow, was der Vater mir alles erben wird. Unglaublich, ich will alles daran setzen, dass ich es erben kann. Wirst auch du erben? Das ist unsere ursprüngliche Bestimmung, dass wir erben, dass wir Teil von diesem Reich werden. Doch durch die Auflehnung der ersten Menschen, Adam und Eva, gegenüber Gott, haben sie diesen Platz als Erben verloren. Statt zu regieren, wurden sie regiert, gefangen genommen. Doch Jesus ist gekommen, um uns diese Position zurückzugeben als Erben von Gott. Und noch ist es möglich zu erben. Noch ist es möglich, die Seiten zu wechseln. Von links nach rechts. Es ist noch möglich. Noch ist Jesus als Retter da. Noch sagt Jesus, auch du kannst erben. Wer Jesus hat, der ist auch Erbe, erbt auch das Reich. Und die Frage ist, ja, okay, aber was sind Kriterien, nach welchen Kriterien erben diese Gesegneten zu seinen Rechten, das Reich Gottes? Und es ist sehr speziell, was Jesus weiter sagt. Was denkt ihr? Nach welchen Kriterien erbt man das Reich?
Nach Barmherzigkeit.
Nach Barmherzigkeit? Sonst noch eine Meinung? Was braucht es, um das Reich Gottes zu erben? Glaube.
Das Kind des Vaters sein.
Muss ein Kind des Vaters sein.
Vergebung.
Gnade Jesus. Die Gnade von Jesus. Seinen Tod für mich in Anspruch nehmen, dass Jesus für mich gestorben ist. Mal schauen, was Jesus hier sagt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Hoppla. Moment schnell, hast du nicht die ganze Zeit gelehrt, dass der Glaube allein genügt? Dass wir durch Gnade gerettet werden? Heißt es hier plötzlich, dass wir durch Werke, dass doch unsere Werke, doch unsere Taten wichtig sind, Voraussetzung sind, um das Erbe, das Reich Gottes zu erben? Wie ist das zu verstehen? Das ganze Neue Testament lehrt uns, der Glaube allein rettet. Gnade rettet uns. Wir müssen uns das nicht verdienen, nicht leisten, oder? Allein durch den Glauben an den gekreuzigten und auferstandenen Jesus werden wir gerettet, steht in der Schrift. Doch wie ist das zu verstehen? Der Punkt ist, ich glaube, ich habe es in der nächsten Folie. Der Glaube allein rettet, aber rettender Glaube bleibt nicht allein. Versteht ihr das? Der Glaube allein rettet, aber rettender Glaube bleibt nicht allein. Warum spricht Jesus von all diesen Taten, von all diesen Werken? Wenn ich Jesus kennengelernt habe, wenn ich Gott als Vater, wenn er mein Vater geworden ist und erfahren habe, wie er mit mir umgegangen ist, dann werde ich nicht anders können, als genau diese Werke zu tun. Wenn ich die Barmherzigkeit des Vaters empfangen habe, werde ich selber barmherzig sein. Und wenn du nicht barmherzig bist, ist das ein Zeichen, dass du den Vater im Himmel gar nicht so richtig kennengelernt hast. Rettender Glaube bleibt nicht allein. Das Gütesiegel eines echten Glaubens ist der Lebenswahn, der Lebensstil, wie ich lebe. Ich kann noch lange sagen, ja, ich glaube an Jesus, aber wenn mein Leben nichts davon zeigt, dann ist das nur ein Lippenbekenntnis. Es gibt so viele Menschen, die sich Christen nennen, aber ihr Leben zeigt genau das Gegenteil. Spannend, hier sind 6 verschiedene Taten aufgezählt. Man nennt sie auch Werke der Barmherzigkeit. Das haben die gemeinsam. Es geht um Barmherzigkeit. Und als ich hier vorne saß, vor ein paar Minuten kam mir so ein Quergedanke durch den Kopf. Lasst uns nicht zuerst schauen, was wir alles tun sollten. Sondern ich glaube, es geht in erster Linie um etwas anderes. Dass ich und du erkennst, so ist Gott mit uns umgegangen. Dass du in erster Linie erkennst, du warst hungrig und durstig nach Gott. Vielleicht nicht körperlich, aber seelisch. Und Jesus ist gekommen und hat dich ernährt und hat dir zu trinken gegeben, das Lebenswasser. Es geht darum, dass du erkennst, du warst ein Fremdling. Du hast nicht zur Familie Gottes gehört. Und er hat dich zur Familie gemacht. Er hat dich aufgenommen, du darfst ein Kind von Gott werden. Es geht darum, dass du erkennst, du warst ohne Kleidung wie Adam und Eva, nackt, versteckt. Und die sagten, Adam, wo bist du? Und er sagte, wir sind hier, wir sind versteckt. Ich schäme mich. Es geht darum, dass du erkennst, Jesus hat deine Scham auf sich genommen und hat dich mit Würde und Ehre begleitet. Du warst krank durch die schlimmste Krankheit, die Sünde, durch das schlimmste Virus. Und Jesus ist gekommen und hat gesagt, durch meine Wunden bist du geheilt. Gefangen unter der Gefangenschaft des Teufels und hat dich befreit. Das hat Jesus in erster Linie für dich getan. Und wenn du erkannt hast, ja, das hat er für mich getan, dann kannst du nicht anders, als zu sagen, wow, ich empfange diese Barmherzigkeit. Ich lasse mich davon anstecken und dann gebe ich sie weiter. Wenn du selber all das erlebt hast, dann kannst du nicht anders als barmherzig sein, als die Hungrigen zu speisen, die Durstigen zu versorgen, die Fremdlinge aufzunehmen, den nackten Kleidung zu geben, die Kranken zu besuchen und auch die Gefangenen. Du kannst nicht anders. Seine Barmherzigkeit motiviert uns, steckt uns an, so zu leben, wie der Vater mit uns umgegangen ist. Und dann ist es nicht mehr eine Frage von müssen. Oh, jetzt das sollte ich auch noch tun. Da haben wir eine ganze Liste von Werken, die wir tun sollen, sondern das fließt aus uns heraus. Das, was wir empfangen von Gott, geben wir weiter. Und wenn du keine Barmherzigkeit zum Weitergeben hast, heißt es, dass du es gar nicht empfangen hast. Und deshalb ist heute der Moment, an dem du realisierst, Gott ist ein barmherziger Vater. Und so geht er mit dir um. Vielleicht hast du ein falsches Bild von Gott gehabt bis heute, dass er nur darauf wartet, dich zu bestrafen. Aber sein Wesen ist Barmherzigkeit. Und wenn du das verstanden hast, wirst seine Liebe und Barmherzigkeit empfangen und wirst sie weitergeben können. Verstehst du den Unterschied? Deshalb sagt Jesus, denn ich bin hungrig gewesen und habe mich gespeit und so weiter. Es geht nicht in erster Linie um die Werke, sondern die Werke zeigen unsere innere Haltung, unser Herz. Die zeigen, ob ich eine Beziehung zum barmherzigen Gott habe oder nicht. Spannend, wie Jesus hier sagt, an einer anderen Stelle, glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Den Himmel können wir uns nicht verdienen. Den empfangen wir nur aus Barmherzigkeit. Und wenn du den Ausmaß deiner Schuld erkannt hast, erkennst du auch den Ausmaß seiner Barmherzigkeit. Und dann merkst du, ich brauche die Barmherzigkeit von Gott, und dann kommst du zu ihm und empfängst seine Barmherzigkeit. Und das führt dazu, dass du auch den Himmel erben wirst. Aber Jesus sagt auch in Matthäus 7, 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Wir sind so gut darin, zu reden und zu sagen, ja, das glaube ich und das glaube ich und das glaube ich nicht. Aber schlussendlich geht es darum, den Willen des Vaters im Himmel zu tun. Und was ist sein Wille? Dass wir so sind wie er, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Wenn er barmherzig ist, sollen wir auch barmherzig miteinander umgehen. Und vielleicht denkst du, ja, okay, aber Hungrige und Arme und Durstige, also wo treffe ich die in der Schweiz? Die gibt es auch hier. Ich begegne ihnen fast jede Woche. Eine junge, alleinerziehende Mutter, die einen leeren Kühlschrank hat und nicht weiß, was sie essen wird, hier in der Schweiz, in Wiel. Das gibt es auch. Wenn wir barmherzig sind, öffnen sich die Augen und wir sehen all diese Menschen, die hungrig sind, die keine Kleidung haben, die gefangen sind, die krank sind und so weiter. Es geht um die Herzenshaltung. Und interessanterweise sagt Jesus hier, ich bin hungrig gewesen. Ich bin durstig gewesen. Ich war krank, ich war gefangen und so weiter. Ja, wie denn? Jesus begegnet uns in all diesen Menschen. Wie oft wollen wir Jesus nahe sein? Wie oft wollen wir sagen, oh, ich möchte Jesus erleben? Und Jesus sagt, okay, so kannst du mich erleben, indem du all diesen Menschen in Barmherzigkeit begegnest. Und auch wenn du denkst, ja, ich weiß nicht, ich kenne keine armen Menschen, keine durstigen Menschen, keine hungrigen Menschen. Hey, wir sind so reich gesegnet. Materiell geht es uns so gut. Christian hat gesagt, wir gehören zu 1% von den reichsten Menschen der Welt letzten Sonntag. Warum sind wir so gesegnet worden? Damit wir auch die anderen segnen können. Und wenn wir in dieser Welt herumschauen, es ist so viel Not. Und wenn wir genau hinsehen und dieser Not begegnen, wir müssen nicht alle Armen, alle Hungrigen ernähren, das können wir nicht, alle Durstigen und so weiter. Aber wenn du eine Person nimmst und ich eine Person nehme, dann können wir etwas verändern. Ich habe kürzlich gelesen, wie Christen in Indien nicht Angst vor dem Corona haben, dass sie sterben, sondern vor Verhungern, weil sie Tagelöhner sind und durch den Lockdown nichts zu essen haben. Und ich habe auch gelesen, dass sie für 50 Franken einen Monat lang eine ganze Familie ernährt wird. Ist das viel? 50 Franken? Mit 50 Franken kann man eine ganze Familie retten. Mit 42 Franken kann man ein Kind bei Compassion ernähren, bekleiden, ihm eine Schulbildung ermöglichen und medizinische Möglichkeiten eröffnen. 42 Franken, das ist nicht viel, oder? Und bevor wir sagen, oh, ich kenne niemanden, es gibt so viele Möglichkeiten, Barmherzigkeit zu üben. Und Jesus sagt, ich bin hungrig gewesen, ich bin durstig gewesen, ich bin ein Fremdling gewesen, ich war krank, ich war ohne Kleidung, ich war gefangen. Kein Wunder, dass die erstaunt sind und die fragen, dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen? Und haben dich gespeist oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremdling gesehen und haben dich beherbergt oder ohne Kleidung und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und der König wird ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Diese Menschen zu seinen Rechten, die haben geliebt, die waren barmherzig, ohne eine Rechnung zu machen. Ohne zu denken, oh, ich bekomme etwas dafür. Deshalb sind sie erstaunt. Was? Das haben wir für dich getan? Das haben wir gar nicht gewusst. Und Jesus sagt, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Jesus will uns begegnen in all diesen Menschen, die auf unsere Barmherzigkeit angewiesen sind. Aber wie gesagt, wir können nicht alle ernähren, wir können nicht alle bekleiden. Aber Jesus sagt hier, einem dieser meiner geringsten Brüder. Und die Frage ist, wer sind die geringsten Brüder von Jesus? Was denkt ihr? Wer sind die geringsten Brüder von Jesus? Irgendeine Ahnung? Die Armen, alle Armen sind die geringsten Brüder von Jesus. Jesus sagte selber, wer seine Brüder sind. Matthäus 12, 49, 50 heißt es, und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach, seht da, meine Mutter und meine Brüder, denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Wer sind die Brüder von Jesus? Seine Jünger, die bereit sind, seinen Willen zu tun. Das heißt, wenn du bereit bist, den Willen von Gott zu tun, bist du ein Bruder und eine Schwester von Jesus. Bist du dir dessen bewusst? Ein Bruder von Jesus, eine Schwester von Jesus. Wow. Aber weißt du was? Wenn du ein Bruder von Jesus bist, wenn du eine Schwester von Jesus bist, dann hast du ganz viele Geschwister. Bist Teil einer riesigen Familie geworden. Und in dieser riesigen Familie hast du viele Geschwister, die nicht wissen, was sie morgen essen werden. Du hast Brüder und Schwestern, die keine Kleider haben, die gefangen sind, die krank sind. Und jetzt seid ihr Geschwister. Und du kannst nicht sagen, ich liebe den Vater, aber seine Kinder sind mir gleichgültig. Wir zeigen, dass wir den Vater lieben, indem wir alle seine Kinder lieben und ihnen Barmherzigkeit zeigen. Was für ein Gedanke. Alles, was wir unseren bedürftigen Glaubensgeschwistern an Hilfe zukommen lassen, das geben wir Jesus. Er sagt, das habt ihr mir getan. Was bist du bereit, Jesus zu geben? Was hat er alles verdient? Er hat sein Leben, sein Blut für uns vergossen, oder? Und was wir zurückgeben können, ist eigentlich nichts, ist im Vergleich zu dem. Es ist nur eine Antwort auf seine Barmherzigkeit. Das Echtheitssiegel unseres Glaubens ist die Art, wie wir handeln. Deshalb sagt Jesus weiter, warum die anderen das Reich nicht erben werden. Dann wird er auch denen zu Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich nicht gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich nicht beherbergt. Ohne Kleidung und ihr habt mich nicht bekleidet. Krank und gefangen und ihr habt mich nicht besucht. Was für ein Urteil. Dann werden auch sie ihm antworten und sagen, Herr, sie nennen ihn sogar Herr. Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder ohne Kleidung oder krank oder gefangen gesehen und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden in die ewige Strafe hingehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Krasse Worte, die Jesus hier nennt. Stell dir vor, was würde sich verändern in deinem Leben, wenn du dir immer mehr bewusst wirst, heute könnte ich Jesus begegnen in jedem Menschen. Wie würden wir miteinander, ich spreche gar nicht von Nichtchristen, aber wie würden wir miteinander umgehen, wenn wir mit diesem Bewusstsein leben würden, in Roland begegne ich Jesus, in Miriam begegne ich Jesus, in Michi begegne ich Jesus. Würde sich etwas ändern? Wow, und wie? Aber so ist es. Das ist die Tatsache. Er sagt, was ihr einem meiner geringsten Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Wir müssen nicht so tun, als ob so wäre. Es ist so. Wir begegnen Jesus. Und wie oft beten wir Jesus, ich will dir begegnen, ich will dir nahe sein, oder? Wie nahe genau? Wie nahe willst du Jesus kommen? Wie viel Nähe lässt du zu? Ja, genau. Versteht ihr? Oft stellen wir uns das so vor, ah, ich muss irgendeine akustische Stimme hören und weiß ich was und dann bin ich Gott nahe. Und er sagt, ich will dir begegnen in meinen geringsten Brüdern und Schwestern. Dann kannst du entscheiden, wie nahe du Gott sein willst. Was für ein Schrecken für diese Menschen zu Linken, von Jesus, dieses Urteil zu bekommen, ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Und so weiter. Und im Grunde genommen bestraft sich der Mensch sich selber. Wer unbarmherzig ist, kann ich Barmherzigkeit erwarten? Es ist eine eigene Strafe. Wer nicht bereit war, mit den anderen Menschen so umzugehen wie mit sich selber, dann kann er nicht Barmherzigkeit von Gott erwarten. Und wir tun uns schwer mit diesen Aussagen von Jesus, die passen irgendwie nicht so in unsere Zeit. Hinweg von mir. Also wir leben in einer Zeit, wo alles beliebig ist und alle sollen dabei sein und man soll nicht von einer absoluten Wahrheit sprechen und von links und rechts und niemanden ausschließen und tolerant sein, oder? Und ich sage euch, Jesus ist sowas von intolerant hier. Oder? Aber er hat das Recht dazu. Er ist der Richter. Er wird als Richter auftreten und wird sagen, du hast die Gelegenheit gehabt, dich zu entscheiden, ob du links oder rechts bist. Du kannst mir nicht sagen, ich war ungerecht. In seiner Barmherzigkeit hat er seinen Sohn Jesus Christus in die Welt geschickt. Er musste sterben für dich, damit du zu Rechten von Gott sitzen kannst. Und du wirst nicht sagen können, ah, das habe ich nicht gewusst und das hat mir niemand gesagt und weiß ich was. Nein, In seiner Barmherzigkeit hat Gott uns die Möglichkeit gegeben, uns zu entscheiden, dazu zu gehören, Teil von diesem Reich Gottes zu sein. Und wenn du dich in dieser Welt entschieden hast, nicht dabei zu sein, und wenn du in Auflehnung gegenüber Gott lebst, dann wird Gott am Schluss nur sagen, dein Wille geschehe. Wolltest du ohne mich leben? Okay, wirst du auch in Ewigkeit ohne mich leben. Aber eine Ewigkeit ohne Gott bedeutet hinweg von mir in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Das ist die Wahrheit. So hart, wie sie tönt, aber das ist die Wahrheit und das ist Konsequenz von unseren Entscheidungen. Dein Wille geschehe, wird Gott sagen. Aber wisst ihr was? Seht, was Jesus hier sagt. Das ewige Feuer ist dem Teufel und seinen Engel bereit. Nicht für uns. Das Himmelreich hat Gott für uns bereitet. Nicht die Hölle. Und heute noch kannst du sagen, okay, ich nehme das an, ich will dazugehören. Es tut mir leid, Jesus, dass ich ohne dich gelebt habe, dass ich mich gegen Gott aufgelehnt habe. Ich kehre um, ich will Teil von diesem Reich werden. Noch ist es möglich. Jesus will uns mit diesen Beschreibungen nicht einfach Angst machen. Er will uns warnen. Er will, dass wir auf jeden Fall erben können. Er will, dass wir dabei sein können. Ganz fies wäre es, wenn es so wäre und Jesus uns nichts darüber sagen würde, oder? Das wäre überhaupt nicht fair, überhaupt nicht gerecht. Aber er spricht Klartext, damit wir sagen können, okay, ich habe erkannt, ich brauche Gott, ich brauche Rettung, ich brauche Vergebung. Ich komme zu Jesus, ich empfange seine Barmherzigkeit und dann darf ich das Reich erben und am Ende keine böse Überraschung erleben. Heute noch kannst du das Reich wechseln, heute noch kannst du die Seite wechseln. Das ist Barmherzigkeit, das ist Gnade. Aber es kommt der Tag, da kommt Jesus als Richter und dann ist alles entschieden. Deshalb empfange heute seine Barmherzigkeit. Wenn du bis jetzt immer gedacht hast, Gott ist nur der strafende Gott, der nur darauf wartet, dich zu bestrafen, dann musst du heute hören, Gott begegnet dir heute noch in Barmherzigkeit. Nutze diese Chance. Pack seine Hand und sage, Jesus, ich brauche deine Barmherzigkeit. Ich brauche dich. Auch ich will erben. Was sagen deine Taten und dein Lebensstil über deinen Gott aus? Glaubst du an einen barmherzigen Gott? Wird das sichtbar in deinem Leben irgendwie, irgendwo? Zeigen deine Taten, dass du die unverdiente Barmherzigkeit von Gott empfangen hast? Du wirst sie weitergeben. Wir können nur das weitergeben, was wir selber empfangen haben. Aber wenn wir diese Barmherzigkeit von Gott realisieren, dass wir selber hungrig und durstig und nackt und gefangen und krank waren und Gott ist Mensch geworden und ist in seiner Barmherzigkeit unserer Not begegnet, dann bleiben wir, können wir nicht gleich bleiben. Das wird uns verändern. Die Barmherzigkeit, die wir empfangen, die werden wir weitergeben. Und unsere geringsten Brüder und Schwestern von Jesus werden dadurch gesegnet. Wer möchte dieses Reich erben? Alle. Wer will das nicht? Deshalb schreibt uns Jesus, damit wir unbedingt dabei sind, damit wir das nicht verpassen. Spürt ihr sein Herz? Er will, dass du dabei bist. Lasst uns beten. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass du dein Himmelreich schon seit der Grundlegung der Welt für uns vorbereitet hast. Danke für deine Leidenschaft, dass wir dabei sein sollen. Danke, dass du den Retter der Welt, Jesus Christus, gesandt hast, um eine Möglichkeit zu schaffen, dass auch wir Kinder Gottes werden, dass auch wir erben. Danke dir, Herr Jesus, dass du so barmherzig mit uns umgehst.
Und ich bitte dich, dass deine Barmherzigkeit uns immer mehr erfüllt, sodass sie überfließt. Ich danke dir, Jesus, dass du wiederkommst als Richter. Und dass wir durch den Glauben an dich erben dürfen. Es ist so überwältigend zu realisieren, wir werden das Himmelreich erben. Hilf uns, uns darauf zu fokussieren und nicht unser Herz an den Erben dieser Welt zu hängen. So oft vergessen wir, dass dieses Leben nicht alles ist. Und wir wollen einfach hier möglichst viel sammeln und möglichst viel haben. Aber wenn du uns sagst, Jesus, dass wir das Himmelreich erben werden, dann verliert all das andere sowas von an Bedeutung. Öffne uns die Augen, dass wir realisieren, was wir haben in dir, Jesus. Wie reich beschenkt wir sind in dir. Was für ein Erbe. Danke für deine Leidenschaft für uns und für deinen Wunsch, dass wir unbedingt dabei sind. Ich bitte dich, öffne uns die Augen für deine geringsten Brüder und Schwestern, die in Not sind, die unsere Barmherzigkeit brauchen. Für die Nackten, für die Armen, für die Durstigen, für die Kranken, für die Gefangenen, für die Fremdlinge. Jesus, wir wollen dir nahe sein. Danke, dass du uns jeden Tag begegnen willst. Hilf uns, dich zu sehen, dich nicht zu verpassen. Ich will auf gar keinen Fall, dass am Ende meines Lebens heißt, ich war durstig und du hast mir nichts zu trinken gegeben. Jesus, lass mich dich erkennen in meinen Brüdern und Schwestern und sie lieben, wie ich dich liebe. Ich danke dir, dass du uns alles gegeben hast, was wir brauchen zum Leben. Dass wir in dir alles haben und dass wir nur das weitergeben, was wir von dir empfangen haben. Wir sind so gesegnet in dir, Jesus. Öffnet uns die Augen für die Schätze des Himmels, damit wir nicht mehr Schätze hier auf dieser Erde sammeln müssen. Du kommst wieder, Jesus. Maranatha, komm, Herr Jesus. Wenn ich so viel Armut und so viel Leid und so viel Not in dieser Welt sehe, dann bin ich einfach überfordert. Und dann wünsche ich mir einfach, dass du kommst, dass du dem ein Ende setzt. Weil in deinem Reich ist kein Hunger mehr, kein Durst, keine Krankheit, kein Schmerz mehr. Komm, Herr Jesus, komm. Wir warten auf dich. Und bis du wiederkommst, hilf uns, jeden Tag so zu leben, dass wir durch unser Lebensstil zeigen können, dass wir an einen barmherzigen Gott glauben. Amen.